alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Es ist keine eigentliche Predigt im Sinn, dass ich jetzt einen Text hier auslege und darüber predige, sondern es ist mehr ein Vortrag zu einem Thema. Aber es geht doch um die Bibel, denn das Thema heißt ja biblische Antworten auf Zeitströmungen. Nicht nur eine biblische Antwort aufgrund von einem Text, sondern aufgrund von der gesamten Bibel. Ich möchte an dieser Stelle nochmals auf den Informationstisch hinten im Kinderzimmer links hinweisen. Informationen zur theologischen Ausbildung darf man sich dort bedienen und da sind auch Bücher, die angeboten werden. Ein Buch zum Beispiel, biblische Glaubenslehre von mir, wo man sich biblisch vertiefen kann in die Themen. Das wird heute auch ein Thema sein, dass wir doch schauen sollten, was die Bibel lehrt zu den Themen. Oder biblische Hermeneutik, wo es grundsätzlich um Fragen der Bibelauslegung und Anwendung geht. Also hinten links im Zimmer, da werden Sie gerne bedient. Ich lese doch einen Abschnitt am Anfang aus dem 2. Timotheusbrief, den letzten Brief des Apostels Paulus, den er offensichtlich kurz vor seinem Tod geschrieben hat, vor seiner Hinrichtung in Rom. Also aus dem 2. Timotheus lese ich Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. 2. Timotheus 4, die Verse 1 bis 5. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Verkündige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich den Fabeln oder den Mythen zuwenden. Soweit der Text. Das ist nicht meine Analyse der Zeit, sondern die des Paulus. Es geht heute um das Thema Zeitströmungen, dann biblische Antworten und unsere Verantwortung daraus. Es ist nicht so, dass wir in einer nicht religiösen Zeit leben. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Zeit der Aufklärung hat abgedankt. Die Zeit der Aufklärung, wo die Vernunft das Maß aller Dinge war. Manche Christen denken, wir seien immer noch in der Zeit der Aufklärung. Wir sind in der Postmoderne. Die Zeit der Aufklärung ist nicht mehr so prägend. Nicht die Vernunft ist das Maß aller Dinge, sondern die Religiosität. Wir leben in einer spirituellen Zeit, wo man religiöse, geistliche Erlebnisse sucht. Nicht nur unter Christen, sondern allgemein. Man will geistliche Erfahrungen machen. Es geht nicht mehr um die Frage, was wahr ist und was nicht wahr ist. Das ist Nebensache. Hauptsache, es funktioniert. Und Hauptsache, ich kann Gott erleben. Man sucht die Einheit der Christen nicht in einer biblischen Lehre, sondern im Erlebnis und im Gefühl. Und da stellt sich natürlich die Frage, was machen wir in der Gemeinde in dieser Situation? Was machen wir als Verantwortliche? Tun wir eben das, dass wir den Leuten das sagen, wonach ihnen die Ohren jucken oder die Ohren kitzeln, wie wir es gelesen haben, damit sie kommen? Oder verkündigen wir die biblische Wahrheit ganz mit dem Risiko, dass die Leute der Gemeinde den Rücken zuwenden. Ja, eigentlich ist für uns klar, was wir zu tun haben. Aber in der Praxis ist das nicht immer so einfach. Wie sollen wir da vorgehen, dass wir die Leute gewinnen und doch die biblische Wahrheit verkündigen? Das ist eine Frage und ich hoffe, dass wir doch, wie vorher schon angekündigt, ein paar Antworten darauf finden. Zum Ersten, Zeitströmungen in den Gemeinden. Es geht also nicht nur um allgemeine Zeitströmungen, sondern es geht ganz konkret auch um Zeitströmungen in den christlichen Gemeinden. Wir leben in der Zeit des Pluralismus und des Individualismus und ich möchte die zwei Begriffe doch kurz erklären. Die zwei schließen sich gegenseitig nicht aus, sondern vielmehr mit ein. Oberflächlich gesehen könnte man sagen, das sind ja Widersprüche, Pluralismus, Individualismus, nicht so. Pluralismus heißt, es gibt viele Wahrheiten und jeder hat seine Wahrheit und wir lassen den anderen stehen in seiner Wahrheit. Das ist Pluralismus, nicht Pluralität, sondern Pluralismus. Viele Wahrheiten gibt es und jeder lässt jeden stehen. Und das ist verbunden mit dem Individualismus. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ich für mich und was hast du mir da reinzureden? Für mein geistliches Leben bin ich verantwortlich, nicht du. Das ist also sehr eng mit dem Pluralismus verbunden. Der Einzelne entscheidet nicht nur, zu welcher Religion er gehören will, sondern auch zu welcher christlichen Denomination er gehören will. Und man spricht nicht mehr von Konfessionen, sondern von Denominationen. Man kann sagen, es ist doch das Gleiche. Nun, eine Konfession, das ist ein Bekenntnis. Das ist also eine christliche Gemeinde, die an ein Bekenntnis gebunden ist. Und eine Denomination, das ist eine Benennung. Wir sind Mennoniten, ne? Also wir benennen uns nach einem menschlichen Namen und wir sind eine Denomination Mennoniten. Und die anderen sind Baptisten und die anderen Methodisten und Reformierte und Lutheraner und so weiter und so fort, spielt keine Rolle. Alle haben unterschiedliche Benennungen. Und nicht nur das, sondern man betont, dass die Vielfalt der Denominationen Gott gewollt ist. Und dass man doch zusammenarbeiten muss, damit die Welt zum Glauben kommt. Ich sage nichts gegen eine biblische Einheit, im Gegenteil, die ist mir sehr wichtig. Aber eine Einheit aufgrund der Wahrheit, der Relativierung der Wahrheit ist biblisch nicht richtig. Das heißt, dass ein Relativismus die Folge ist, alles ist relativ, auch der Glaube ist relativ. Jeder soll nach seiner eigenen Auffassung selig werden. Und die Folge ist nicht nur, dass man verschiedene Denominationen hat, die man schön nebeneinander stehen lässt, sondern die Folge ist auch, dass der Glaube innerhalb der eigenen Gemeinde unverbindlich ist. Er hat keine konkrete Auswirkung mehr für das alltägliche Leben. Wir hören zwar Sonntag schöne Predigt, nicht? Vielleicht nicht mehr eine Predigt, ich komme nachher darauf zurück, vielleicht nur ein Input. Aber ja, es sind schöne Gedanken, aber mit meinem alltäglichen Leben hat das alles wenig zu tun. Der Individualismus prägt auch die Subjektivierung der Heiligung. Und da sagt man gerne, der Herr hat mir gesagt, nur damit man sich nicht der Bibel unterordnen muss. Also der Herr hat mir gesagt und der hat dir gesagt und ihm noch was anderes und ihm noch was anderes, statt zu sagen, so steht es in der Bibel. Und die Ich-Gesinnung prägt unser ganzes Leben. Ich will Heiligung, ich will Erweckung, ich will Zungen reden, ich will Heilung und so weiter, ich will. Und das tönt ja manchmal sogar sehr geistlich, nicht? Ich will Erweckung oder ich will Erweckung. Was ist der Unterschied? Nein, schlussendlich soll es ja darauf ankommen, was Gott will. Paulus sagt, ich predige das Wort vom Kreuz zur Zeit oder zur Unzeit. Heute heißt es, der Kunde ist der König. Nicht nur in der Marktwirtschaft da draußen, das kennen wir nicht, Migros und Coop und wie sie alle heißen, der Kunde ist der König, sonst kommt er nicht. Wenn die Migros nicht nach diesem Prinzip arbeitet, dann gehen die Leute zu Coop und umgekehrt und so weiter. Und so ist es in den christlichen Gemeinden auch. Wenn der Kunde hier nicht der König ist, dann geht er anderswo hin. Wo er das kriegt, was er braucht. Ich zitiere Holthaus, Trend 2000. Ich habe manche Gedanken aus diesem Buch genommen. Ist lesenswert. Stefan Holthaus, Trend 2000. Er schreibt, der Glaube ist zur Ware geworden. Prediger werden zu Verkündigern und Entertainern, das heißt Unterhaltern. Die Hauptsache ist, die Menschen bekehren sich, egal wie. Wir bieten ihnen die Gnade zu Schleuderpreisen an, informieren den Käufer nicht über die Risiken und Nebenwirkungen des Glaubens. Jesus ist eine Ware geworden und muss sich damit den Gesetzen der Marktwirtschaft anpassen. Soweit das Zitat. Nicht Jesus, kann man sagen, ist der König, sondern der Kunde ist der König. Auch die ganze Seelsorgerbewegung ist dementsprechend geprägt. Seelsorge ist wichtig. An der Seelsorge geht es um biblische Korrektur. Es geht um die persönliche Beziehung zu Jesus. Es geht natürlich auch um mitmenschliche Beziehung. Aber wenn plötzlich das Mitmenschliche im Zentrum steht, nicht mehr Gott und das Ich muss mich wohlfühlen und so weiter, dann erfahren wir nicht in Wirklichkeit Hilfe. Das ist das ganze Problem der Seelsorgerbewegung. Seelsorgebewegung. In den Hauskreisen ist es oft ähnlich. Im Zentrum steht der Einzelne, die Bedürfnisse, und der Einzelne hat so das Gefühl, dass er ernst genommen wird. Und ich sage nicht, dass der Einzelne nicht zu Wort kommen darf und seine Anliegen auch mitteilen. Aber das Problem ist, wenn wir uns ständig nur um uns kreisen, ich habe Schwierigkeiten, ich bin voller Probleme und so weiter, kommen wir eben nicht weiter. Sondern schlussendlich sollen wir unsere Wurzeln in Jesus Christus und seinem Wort haben. Und Jesus sagt in Johannes 8, 31, 32, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist die biblische Botschaft mit Jesus Christus im Zentrum. Und wenn wir so die biblische Wahrheit verkündigen, dann werden wir durch die Verkündigung Seelsorgearbeit machen und wir werden viel Seelsorgearbeit vorbeugen können. Und auch unsere ganze Gefühlswelt wird stabiler werden, wenn wir unsere Wurzeln in Jesus Christus und seiner Wahrheit haben. Nun, da wäre auch noch die sogenannte Anbetungs- und Lobpreiswelle zu erwähnen. Also wir sollen ja natürlich von Herzen Gott lobpreisen, singen. Dazu hat er uns die Stimme gegeben, mir leider nicht so eine gute. Eine bessere, aber es braucht hier auch gute Ohren zum Zuhören. Nicht nur Gott soll zuhören, auch Menschen. Aber wenn dann der ganze, die sogenannte Anbetung plötzlich das Zentrum ist, wodurch man eine Erweckung erreichen will, wodurch man die Geistesfülle erlangen will, dann ist das ein Mittel zum Zweck, nicht im biblischen Sinn. Predigten werden eben nicht mehr Predigten genannt. Es gibt nicht mehr Predigten, sondern nur noch einen Input oder so, also Gedankenanstöße. Die autoritative Verkündigung des Wortes Gottes könnte ja zum Anstoß führen. Man will ja nicht Anstoß sein. Im Zentrum steht eben dann die sogenannte Anbetung Gottes. Und das muss man vielleicht noch verstehen. Es geht schlussendlich darum, dass man durch Anbetung und Lobpreis zur Buße führt. Die Lieder werden ja auch dementsprechend ganz bewusst ausgesucht, von Gott herkommend hin zur Buße, durch laute, eintönige Musik will man die Masse zur Buße führen. Yeah. This is from, eh? Deswegen steht nicht der Prediger im Zentrum, das sollte ja auch nicht so sein. Jesus sollte im Zentrum stehen. Aber in einem solchen Gottesdienst steht der Anbetungsleiter im Zentrum. Von ihm hängt ab, ob es gelingt, die Masse zu dieser Anbetung zu führen. Kritisches Denken ist problematisch. Ich war an einem Eheseelsorgeabend für gemeindeleitende Personen. Und der Redner hat gleich am Anfang gesagt, also jetzt stellt einmal das kritische Denken ab. Das ist hinderlich. Zu den leitenden Personen der Gemeinde. Paulus sagt, seid nüchtern. Und immer wieder sagt er, nüchtern sollen wir sein. Nüchtern heißt, seid wachsam, denkt klar. Schaltet euer Denken nicht aus. Oder Petrus schreibt im 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Anbetung wird oft im Gefühl gesucht und nicht in einem radikalen Lebensstil der Nachfolge. Und dazu muss man vielleicht sagen, dass Anbetung in der Bibel was anderes ist. Anbeten heißt nach der Bibel vor Gott niederfallen und sein ganzes Leben ihm anvertrauen. Hat sogar sehr wenig mit Musik und Gesang zu tun. Jesus sagt, Gott sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ihm dem ganzen Leben dienen. Das ist Anbetung. Sein ganzes Leben Jesus anvertrauen. Natürlich sollen wir von Herzen Lobpreisen, Gott singen, aber nach der Bibel ist Lobpreis nicht ein Evangelisationsmittel. Auch nicht ein Mittel, um voll des Geistes zu werden, sondern die Folge der Geistesfülle. Weil wir vom Geist erfüllt sind, Epheser 5, 18 bis 20, singen wir Gott Loblieder und so weiter, weil wir vom Geist erfüllt sind, durch den Geist. Das ist genau das Umgekehrte. Wir singen nicht lange, weißt nicht eine Stunde lang, laut und so weiter, damit wir endlich die Geistesfülle erleben, sondern weil wir die Geistesfülle haben, singen wir Gott. Und die Evangelisation muss verbunden werden mit einer klaren Verkündigung des Wortes vom Kreuz. Und das sollte man verstehen mit dem Verstand durch das Wirken des Geistes. Unser Verstand soll also hier nicht ausgeschaltet werden. Und das heißt auch, dass wir biblisch-theologisch arbeiten sollten. Ich komme zum nächsten Schwerpunkt. Biblische Antworten. Zuerst sollten wir überlegen, warum oder wozu hat Jesus seine Gemeinde ins Leben gerufen. Jesus sagt im sogenannten Missionsbefehl, macht zu Jüngern. Und was ist ein Jünger? Ein Jünger ist ein Lernender. Und er sagt, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und bereits vorher hatte Jesus gesagt, in der Bergpredigt zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Nun, wie können wir in der heutigen Zeit Salz sein? Salz der Erde. Nicht dadurch, dass wir einfach dem Zeitgeist hinterherlaufen und den übernehmen. Auch nicht dadurch, dass wir uns abschotten. Nicht die böse Welt und wir hier. Salz schmeckt erst dann, wenn Salz in die Suppe getan wird. Aber nicht, wenn Salz plötzlich in der Suppe keine Wirkung mehr hat und sich einfach anpasst. Beides nicht der richtige Weg. Sondern wenn wir uns kritisch mit dem Zeitgeist auseinandersetzen. Paulus sagt, passt euch nicht dieser Welt an, Römer 12, Vers 2. passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch erneuern in der Erneuerung eures Sinnes. Für Sinn könnte man hier auch übersetzen Verstand. Euer Denken soll erneuert werden. Und im 1. Timotheus 3, Vers 15 lesen wir, dass die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu Christi, die Säule und Grundfeste der Wahrheit ist. Die Gemeinde Jesu Christi, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und das heißt für uns, dass wir die biblische Wahrheit nicht nur lehren, sondern auch leben. Lehre gehört dazu, aber leben auch. Sonst leben wir nicht in dieser Wahrheit. Paulus sagt in seiner Milet-Rede an die Ältesten von Ephesus, in Apostelgeschichte 20 nachzulesen, ab Vers 18, ich habe euch 3 Jahre lang was verkündigt? Den ganzen Ratschluss Gottes. Vers 27. Und es ist unsere Aufgabe, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Fängt an mit einer richtigen Gotteserkenntnis, mit einer richtigen Menschenerkenntnis, mit dem Verständnis, dass der Mensch von Grund aus Sünder ist, dass er Gottes Gnade braucht, dass er Gottes Vergebung braucht, mit dem Verständnis, wer Jesus Christus ist und was er getan hat, als er am Kreuz für uns starb und was seine Auferstehung für uns bedeutet und wer die Gemeinde ist, was die Gemeinde sein soll und die Wiederkunft Jesu. Das heißt also, dass wir theologisch arbeiten sollten, biblisch-theologisch. Und Holthaus, ich zitiere ihn nochmals, er sagt, es gibt keine Erneuerung der Gemeinde ohne eine Erneuerung der Theologie. Es gibt keine Erneuerung der Gemeinde ohne Erneuerung der Theologie. Und Paulus schreibt im 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5, ich zitiere 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Zur Zerstörung von Festungen, indem wir Überlegungen niederreißen und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen nehmen. Was ist also die paulinische oder die biblische Antwort auf Zeitströmungen? Paulus sagt, wir kämpfen nicht mit fleischlichen Waffen, also kämpfen wir am besten gar nicht und machen einen Friedensvertrag mit dem Zeitgeist. Ist das die Antwort? Wenn wir nicht fleischlich kämpfen wollen, und ich habe den Eindruck, manchmal kämpfen wir schon zu fleischlich als Christen, da sollten wir uns korrigieren lassen. Die Antwort ist also nicht, einen Friedensvertrag mit dem Zeitgeist abzuschließen. Die Antwort auf eine falsche theologische Arbeit ist nicht, dass wir überhaupt nicht mehr theologisch arbeiten, sondern die Antwort ist, dass wir richtig biblisch-theologisch arbeiten. Denn das Wort Gottes ist nach dem Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 12 das Schwert des Geistes, das ihn durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und das ist heilsam. Die ersten Christen lebten auch in einer pluralistischen Gesellschaft. Es ist nicht so, dass es jetzt erst in der Postmoderne so weit ist. Die Gesellschaft zur Zeit des ersten Jahrhunderts war sehr pluralistisch, auch in religiöser Hinsicht. Und was machten die ersten Christen? Sie gingen auf die Weltmenschen, sage ich mal, zu und sagen, hört mal, wir laden euch ein zu einem Dialog. Wir wollen mal schauen, wer die Wahrheit besser besitzt. Ihr habt ja ein Stück von der Wahrheit und wir. Und jetzt reden wir mal darüber. Und so lernen wir voneinander. Nein, das lesen wir nicht. die hatten Überzeugungen, für die sie bereit waren zu sterben. Und deswegen überzeugten sie. Die ersten Christen überzeugten in der pluralistischen Gesellschaft, weil sie Überzeugungen hatten. Das ist ja unser Problem heute, dass wir gar nicht Überzeugungen haben. Wir gehen also nicht auf die Suche nach der Wahrheit, wenn schon dann der Bibel. Und da sollten wir die Wahrheit immer suchen, denn niemand hat sie wirklich vollständig begriffen. Das wäre auch arrogant, wenn wir meinen würden, ich habe jetzt die Wahrheit absolut begriffen und du nicht. Ich muss dir jetzt sagen, was die Wahrheit ist. Aber wir sind auf der Suche in der Bibel, nicht irgendwo in welchen Religionen. Jeder hat ein Stück weit Wahrheit in sich. Gott offenbart uns seine Wahrheit. Und dann komme ich auch zum dritten Punkt. Was sollen wir tun? Das heißt für mich, dass Predigten Auslegungspredigten sein sollten. Sind also vor allem die Verkündiger des Wortes angesprochen. Das heißt für mich, dass ich nicht meine moralischen, psychologischen oder philosophischen oder was immer meinen Vortrag mit einer Predigt verwechseln soll, wenn ich nur noch den passenden Bibeltext dazu finde. Das heißt also, dass ich mich auch gerade als Verkündiger sehr gründlich mit der biblischen Wahrheit beschäftigen muss. Auch mit der systematischen Theologie, mit hermeneutischen Fragen, wie legen wir die Schrift aus? Denn wir sind als Hirten der Gemeinde eingesetzt, Apostelgeschichte 20, Vers 28, auch in der Miletrede, zu weiden, die Gemeinde Gottes. Und in Epheser 4, ab Vers 11 lesen wir, dass es die Aufgabe der Gemeindeleitung ist, dort lesen wir es mit anderen Worten, der Prediger, Hirten, Evangelisten und Lehrer und Apostel, alle Heiligen zum Werk des Dienstes zuzurüsten und sie zu lehren, damit sie nicht Unmündige sind, hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre, sondern dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist das Ziel. Wir müssen auch nicht alle Lehrunterschiede einfach unterdrücken, sondern wir können lernen, auch mal theologisch zu streiten, wo das nötig ist, in aller Demut und Liebe. Aber in dem Sinn dürfen wir theologisch auch mal wieder ein bisschen streiten. Sagen, es geht doch um die göttliche Wahrheit, es geht um die Bibel. Und sagen, ja, okay, wenn du das so siehst, ja so, es ist 50-50, unentschieden. So sagen mir das manchmal die auch Prediger. Also wenn die historisch-kritische Theologie das so sieht und du das so siehst, es ist 50-50, unentschieden. Und das heißt vor allem, dass Gemeindemitarbeiter gründlich geschult werden sollten. Ott sagt das, nicht Bernhard Ott, sondern Sie, Ott, ich weiß jetzt leider nicht den Vornamen, der hat ein Buch geschrieben, das Trainingsprogramm für Mitarbeiter. Ich zitiere ihn, ein weiser Pastor wird stets darauf achten, dass er mindestens ebenso viel Zeit mit der Betreuung von Mitarbeitern einsetzt, wie mit der Betreuung von Krisenfällen. Auf diese Weise investiert er seine Zeit in Menschen, deren seelische und geistliche Gesundheit für das Gemeindeleben von entscheidender Bedeutung ist. Wir haben diesen Pastor leider noch nicht, aber sollten wir mit beachten, wenn wir denn einen haben werden. Mindestens so viel Zeit investieren für die Betreuung von Mitarbeitern als für die Zeit von Krisenfällen. Wir können das leider nur sehr, sehr begrenzt machen, unsere Gemeindearbeit. Aber ich bin immer dankbar für meine Arbeit an der STH Basel, wo ich doch mein Leben dafür investieren kann, dass Gemeindemitarbeiter so geschult werden. Was die Gemeinde Jesu heute braucht, sind Leiter im biblischen Sinn. Sind nicht Menschen, die fehlerlos sind, die sich überhaupt nicht korrigieren lassen, weil sie es nicht nötig haben, weil sie über allem stehen. Tun wir nicht. sondern Menschen, die sich der Autorität Jesu beugen und sich auch immer wieder korrigieren lassen und sie so in der Vollmacht Jesu das Wort Gottes verkündigen können. Im Hebräer 13, Vers 17 lesen wir, gehorcht und fügt euch euren Führern. Gehorcht, ein unmodernes Wort, und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Ja, kein Problem für uns. Nicht solange die Gemeindeleitung genau das macht, was mir passt. Aber ich denke, wenn die Gemeindeleitung das mal ein bisschen anders sieht als ich, dann fällt uns das allen ein bisschen schwer, das umzusetzen, was hier gesagt wird. Da müssen wir nicht nur lange auf die anderen weisen, sagen, die tun es nicht, die respektieren ihre Gemeinde. Da sind die Gemeindeleiter, Prügelknaben und so weiter. Das ist ja nichts Ungewöhnliches heute. Warum resignieren so viele Pastoren und Pfarrer? Warum erleben so viele einen Burnout und so weiter? Es ist halt nicht zu unterschätzen. Wir brauchen Leiter, die mit dem Vorbild vorangehen. Da gibt es ja Vorträge zum Thema, wie viel Leitung braucht eine Gemeinde. Ich finde das ein bisschen mühsam, so Themen zu stellen. Egal, ist ja gut, wenn man darüber nachdenkt. Wir brauchen Leiter, die mit dem Vorbild vorangehen, die nicht gewalttätig die Gemeinde unterdrücken. Und so lesen wir es im 1. Petrus 5 von 1 bis 4. Ich zitiere aus dem 1. Petrusbrief 1 bis 4. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbar werden soll, hütet die Herde Gottes, hüten oder weiden, beides eingeschlossen, seid Hirten der Herde, kann man auch übersetzen, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die gewalttätig über die Anvertrauten herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und wenn der Oberhirte offenbar wird, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Nicht gewalttätig soll man herrschen, sondern die Herde weiden, hüten als Hirte und mit dem Vorbild vorangehen. Das ist, was die Gemeinde Jesu heute gerade in der Postmodernen braucht, was die Menschen suchen. Sie suchen Vorbilder, die bereit sind, für ihre Überzeugung zu leben und auch zu sterben, wenn es nötig ist. Das braucht die Welt heute. Denn die jungen Menschen haben eigentlich nichts mehr, woran sie sich halten können. Wenn alles relativ ist, weiß man gar nicht mehr, woran man sich halten soll. Das ist ein Problem auch in der christlichen Verkündigung. Holthaus nochmals. Er sagt, was der moderne Mensch besonders braucht und schätzt, sind echte Vorbilder. Uns fehlen Menschen mit tiefen Überzeugungen, die auch andere für ihre Überzeugung begeistern können. Was uns fehlt, sind Menschen mit Charakter, die fest und unerschrocken für ihre Ziele einstehen. Wir brauchen wieder Persönlichkeiten, nach denen sich andere ausrichten können. Soweit das Zitat. Nochmals, was wir brauchen, sind nicht Menschen, Christen, die sich abschirmen von der Welt, abschotten, aber auch nicht Christen oder Gemeinden, die einfach den Zeitgeist übernehmen, sondern Menschen, die sich kritisch mit dem Zeitgeist auseinandersetzen und die ihr Denken von der Bibel her erneuern lassen. Und die Antwort auf den Pluralismus ist die autoritative Verkündigung Jesu Christi. Die Antwort auf den Pluralismus ist die autoritative Verkündigung Jesu Christi. Und wenn wir Jesus verkündigen, verkündigen wir auch seine Gemeinde. Und die Antwort auf den Individualismus ist die Verkündigung der biblischen Lehre über die Gemeinde. Denn die Gemeinde, alles Jesus, der Leib Christi, ist nicht ein Club von lauter Individualisten. Und beides hängt zusammen. Ich wiederhole nochmals, die Antwort auf den Pluralismus ist Jesus Christus, seine Autorität und die Verkündigung seiner Autorität. Und wenn wir Jesus verkündigen, verkündigen wir auch seine Gemeinde. Denn Jesus und seine Gemeinde kann man nicht trennen. Und das ist die Antwort auf den Individualismus. In der Gemeinde leben wir für Gott und wir leben füreinander. Und wir korrigieren uns auch gegenseitig, wo das nötig ist, in aller Liebe und Demut. Ich hoffe, das bleibt bei uns so und dass wir auch bereit sind, uns korrigieren zu lassen, immer wieder neu. Das ist, was wir heute brauchen. Und dann werden wir fest sein, wenn wir tiefe Wurzeln haben in Jesus Christus und seinem Wort. Und ich bin überzeugt, je tiefer wir in Jesus Christus verwurzelt sind, desto weniger brauchen wir Angst haben, dass man sektiererisch wird oder dass man zu einer, sagen wir, sektierischen Gruppe rüberläuft. Auch da ist die Antwort nicht einfach, dass wir sagen, es geht nicht zu denen, geht nicht dahin, das ist gefährlich, sondern dass wir hier schauen in der Gemeinde, dass wir tiefe Wurzeln haben in Jesus Christus und seinem Wort. Das ist unser Halt. Und das wird auch unser Gefühlsfeld stabiler machen. Gott möge uns das schenken. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus, du bist gekommen, um am Kreuz zu sterben für uns. Herr, und du hast gesagt, mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Nationen und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Herr Jesus, ich danke dir für diese Verheißungen, aber auch für diesen Auftrag. Und ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass wir diesen Auftrag an uns erfüllen, aber auch durch die Verkündigung an andere Menschen und durch die Gemeindearbeit. Segne uns, stärke uns, befestige uns und heilige du deine Gemeinde und bereite uns vor auf deine Wiederkunft. Amen.